Geht's euch gut? Ihr sitzt so entspannt hier. Ich habe den Ablauf gekriegt, ich darf jetzt 2 Stunden reden, hat der Chris gemeint. Habe ich gesagt, es geht nicht so. Also, vielen Dank für die Lieder, war echt toll, hat mich berührt. Das sind manchmal so Momente, wo ich mir sage, was sage ich euch jetzt noch in den Liedern und in den Gebeten ist schon so viel gesagt worden. Fand ich richtig klasse. Und die Fragen waren auch gut, Steffi. Also wir haben ja letzte Woche miteinander telefoniert und geklärt, was sagen wir. Und wir haben uns geeinigt, dass wir sagen, und frag halt irgendwas. Und die Frage war richtig gut. Die hat mich auch überrascht, wo hast du genug? Materiell und immateriell, oder wie das heißt. Das war eine gute Frage. Ich möchte euch die Frage weitergeben, weil die gut ist. Hast du genug? Ist dein Herz versorgt? Das ist doch mein Wort. Kann man Danke sagen. Geht es dir gut? Jetzt kann es sein, dass du hier bist und sagst, eigentlich geht es mir nicht gut. Und ehrlich, Steffi, ich habe auch Mangel, aber ich habe es dir nicht gesagt. Ich erlebe auch Mangel. Das ist tief in meinem Herzen, auf beiden Seiten. Das ist so ein Thema. Und wenn du hier bist in diesem Gottesdienst und sagst, ich habe auch einen Mangel, aber ich sag's halt nicht so und du musst es ja auch nicht sagen. Wenn du sagst, der Satz, ihr sollt keinen Mangel haben, Psalm 23, oder wenn Jesus sagt, habe ich jeweils Mangel gehabt, dann könntest du sagen, doch habe ich, ich habe Mangel. Und wenn in deinem Herzen so ein Mangel da ist, dann möchte ich dich zu diesem Gottesdienst gratulieren. Dann hast du in den Liedern schon gute Antworten gekriegt. Und vielleicht wirst du noch mehr Antworten bekommen für dein Herz. Und dafür möchte ich jetzt beten. Heiliger Geist, dreieiniger Gott, wir erleben Mangel. Manches ist nicht so, wie es scheint. Und manchmal sehnen uns nach Dingen und denken, wenn das da ist, dann läuft es rund, dann ist es okay. Und es läuft immer nicht rund. Und jetzt bitten wir dich, dass du uns erfüllst, Heiliger Geist, dass du unser Herz öffnest, wie wir es gerade gehört haben. Dass du uns begegnest und noch mehr, dass du in unser Leben hineinredest. Und ich bitte dich, dass dieser ganz normale Gottesdienst, dieser ganz normale Sonntag ein Highlight wird. Ein Highlight für uns und für die Herzen, die sagen doch. Ich habe einen Mangel. Amen. In dieser Gemeinde ist es so, dass man sich dem Johannesevangelium durchhangelt und wir sind am Anfang des Jahres, also sind wir auch am Anfang des Johannesevangeliums. Also so zumindest habe ich es gehört. Und das finde ich toll. Chris hat gesagt, pass auf hier über das ist das Thema des Bibeltextes und ist ein guter, interessanter Bibeltext, ist ja überschrieben mit Speisung der 5000. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, Speisung der 5000. Es ist ein besonderes Bild. Gibt es ja verschiedene Bilder, könnt ihr ja mal googeln, ne? Wir unendlich viele Treffer haben. Aber das Interessante ist, die Speisung der 5000 ist eines der wenigen Texte, die in allen Evangelien erwähnt werden. Nicht alles wird in jedem Evangelium erwähnt. Die Speisung der 5000 wird erwähnt. Und wenn es in allen 4 Evangelien erwähnt wird, dann ist das schon mal interessant nachzudenken, warum ist das eigentlich so? Und wenn man den Text im Johannes liest, ist noch eine spezielle Besonderheit da und auf die möchte ich eingehen. Die hat was mit dem Thema Mangel zu tun, so ein bisschen versteckt. Und sie hat etwas mit unserem Herz zu tun. Und ich hoffe, dass euch das Thema so berührt, wie es mich berührt hat und immer noch berührt. Die Speisung der 5000, das ist so bei den Evangelien gleich, ist so, dass Jesus umgeben ist von einer großen Menschenmenge. Also er will so ein bisschen die Ruhe haben, aber er kommt nicht zur Ruhe. Und dann folgen diese Menschen ihm nach und dann trifft er diese 5000. Man sagt, es waren mehr als 5000. Das war noch die Zeit, wo eigentlich nur die Männer gezählt wurden. Manche Bibelausleger sagen, naja, 5.000 kann man hochrechnen. Die schätzen so 15.000 bis 20.000 waren das insgesamt. Eine ganze Menge. Und dann heißt es in dem Text, ich lese euch das vor, Jesus blickte auf und sah, dass die große Menschenmenge zu ihm kam. Dann hat er sich umgedreht und dann heißt es, das sagte er zu Philippus. Das ist schon mal interessant. Der Philippus ist ein ganz interessanter Mann. Es ist sowas wie ein Nullchecker. Er hat einfach manches nicht gecheckt. Und deshalb mag ich den Philippus. Immer wenn der Philippus auftaucht, dann werde ich den Philippus erleben als jemand, der manches einfach nicht gecheckt hat. Das gefällt mir. Apostelgeschichte wird es nochmal anders, aber das ist auch so eine Szene, da sagt er zu Philippus, pass mir auf Philippus, du siehst dir die Leute, kannst mir durchzählen, um die 15.798, Jesus wusste es ja irgendwie ganz genau. Und jetzt sagt Jesus, wo können wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber, um Philippus auf die Probe zu stellen. Er wollte ihn trainieren, geistlich trainieren. Er selbst wusste längst, was er tun wollte. Und Philippus antwortete, das ist wieder so ein typischer Philippus-Satz, nicht einmal Brot für 200 Silberstücke reicht aus, dass jeder auch nur ein kleines Stück bekommt. Also Philippus hat seinen Taschenrechner rausgezogen, hat es einmal grob überschlagen und hat festgestellt, also rein rechnerisch, BWL-mäßig, ist es jetzt suboptimal. Kriegen wir nicht hin. Kannst du machen, was du willst. Das sind so die Fakten. Da sagte einer seiner Jünger, und jetzt wird es spannend. Da sagte einer seiner Jünger. Und er sagte das hier. Er sagte, nämlich der Andreas, hier ist ein kleines Kind. Es hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jesus sagte, jetzt guckt bitte nicht in eure Bibel-App und auch nicht irgendwo hin, was könnte Jesus gesagt haben? Ist ja schon mal eine interessante Situation. Er könnte sagen, Kamerad, du kannst doch dem Jungen das Essen nicht wegnehmen. Das ist ein fränkischer Junge. Du weißt doch genau, was es bedeutet, einem Franken sein Essen wegzunehmen. Da eskaliert was am Mittagstisch. Kannst nicht machen. Er hätte auch sagen können, jetzt stell dich doch nicht so an, jetzt geh halt zu dem Jungen hin und tu halt da sein Essen, der wird schon nicht gleich sterben. Jetzt, ich brauche das jetzt halt. Was hat Jesus gesagt? Er sagte, sorgt dafür, dass die Menschen sich setzen. Der Ort war dicht mit Gras bewachsen, dann haben sie sich niedergelassen. Es waren 5.000 Männer und Frauen, wie gesagt. Und dann hat Jesus das Brot genommen, gedankt und hat es geteilt. Und die Leute wurden alles satt und es blieb sogar noch was übrig. Und wenn ihr nachliest, stellt ihr fest, dass genau aufgelistet wird, was übrig bleibt. Also mehr als genug. Also wir wissen nicht, was mit dem Jungen dann eigentlich geschah. Wir wissen nicht, ob Jesus ihn kontaktiert hat oder einer seiner Jünger. Das ist hier nicht beschrieben. Aber was hier beschrieben wird, das ist eine DNA, die sich komplett durch die Bibel zieht. Nämlich, dass Jesus sagt, gib her, ich brauche was von dir. Und ich möchte mit euch darüber reden, wenn wir darüber reden, was ist Mangel oder was ist mehr als genug. Wenn man so auf die Schnelle überlegt, wie kann ich gesund werden, was brauche ich, um glücklich zu sein, dann werdet ihr immer die Antwort kriegen, du brauchst noch das und das und dann ist okay. Geistlich gesehen ist das katastrophal. Geistlich gesehen hat die Bibel einen anderen Weg, der hier genau erwähnt wird. Geistlich gesehen bekommen wir unseren Frieden und Heilung unseres Herzens, indem, und das sage ich jetzt mit Spannung, indem er dir und mir etwas nimmt. Und wenn du im Moment das Gefühl hast, Jesus hat mir was genommen, ja, und das schmerzt, dann will ich das jetzt nicht beschönigen, aber ich will dir sagen, Jesus möchte dir etwas Großartiges schenken. Er möchte dir Frieden geben. Er möchte, dass in dir etwas heilt, und das geschieht dadurch, dass er dir etwas nimmt. Und deshalb ist das hochinteressant, dass Jesus von einem Jungen, wir wissen weder, wie alt er war, wir wissen nicht, wo er herkam, wir wissen ja nicht mehr seinen Namen, dass er zu dem Jungen, ich stelle mir tatsächlich vor, dass Jesus auf Augenhöhe geht, er geht auf die Knie und sagt, komm her, Junge. Und dann hat er den einen Satz gesagt, den Opener, vertraust du mir? Gib mir mal deine Lebensmittel. Gib mir mal das, wo du für dich vorgesorgt hast. Und wenn ich das übertrage, dann geht es darum, gib mir doch mal deine Lebensmittel. Gib mir das, was dir wichtig ist. Und das ist ein biblisches Prinzip. Und dieses biblische Prinzip heißt, geben ist seliger als nehmen. Und wenn wir diesen Satz lesen, dann denken wir oft, das ist so der Spezial. Übrigens, das ist der Highlightsatz eines jeden Pastors. Und wenn man den gut platziert, meistens platziert man den vor der Kollekte, ist der richtig gut. Und da kann man so mal richtig, Leute, passt mal auf, geben ist seliger als nehmen. Und ihr wisst ja, was ihr alles dabei habt. Da kann man so richtig reindrücken, aber der Satz ist noch größer. Wenn wir etwas geben, wenn du etwas von dir gibst, ich möchte es jetzt noch einmal wirklich auch vorsichtig sagen, ich möchte dir nicht zu nahe treten und ich kenne auch deinen Schmerz nicht. Aber Jesus möchte dir etwas wegnehmen. Ich sag's mal so. Was könnte Jesus von dir wegnehmen? Was haben wir gerade gesungen? Und es ist mehr als ein Brot, es ist mehr als ein Stück vom Bankkonto, es ist das hier. Und diesen Satz möchte ich dir ins Herz sagen. Gib mir meine Tochter, mein Sohn, gib mir dein Herz. Jesus möchte dein Herz, er möchte mein Herz. Wenn es wirklich stimmt, dass Jesus uns heilen möchte, dass er uns Power geben will, dass er uns Leben geben will, dass er sagt, hey, ich möchte, dass durch dich etwas geht. Ich möchte nicht, dass du durch Diesbeck läufst wie im Schlafwagenwaggon. Ich möchte, dass durch dich geistlich auch was abgeht. Ich möchte, dass du lebst. Dann solltest du ihm dein Herz geben. Ich bin nicht Pastor eurer Gemeinde, sonst würde ich sagen, pass auf, lass die Kollekte mal außen vor hier. Heute könntest du dein Herz geben. Dein Herz. Und jetzt möchte ich mal dich und mich, ich bin da ja voll auf eurer Seite, jetzt möchte ich euch mal herausfordern und mich auch herausfordern. Ich möchte mit uns über unser Herz reden. Und jetzt möchte ich, dass du mal dein Herz nimmst. Stell dir mal vor, du kannst das so reingreifen. Zack, und jetzt hast du dein Herz. Mach mal so. Und ich stelle dir mal vor, da ist dein Herz drin. Spürst du es? Ja, passt mal auf, unter die Sachlichen unter uns, das ist jetzt ein Bild. Da geht es jetzt nicht um Herzklappen und Blut hin und her, das ist jetzt ein Bild. Das ist jetzt wichtig, dass ihr euch da einlasst. Das sage ich jetzt nur für die. Ne? Das ist dein Herz. Und jetzt dreh das mal rum. Cool, ne? Das Herz. Das Herz ist das Allerwichtigste in deinem ganzen Leben. Das ist dein Herz. Und das hältst du jetzt in deiner Hand. Wirf's mal hoch. Vorsicht. Nicht fallen lassen. Nicht fallen lassen, es gibt nichts Wichtigeres als dein Herz. Die Erbschaft, die du vielleicht vor 2 Monaten gemacht hast, die ist okay. Es ist nicht so wichtig wie dein Herz. Dein Wunsch nach Kindern, okay, Dein Herz ist wichtiger. Der Wunsch nach Familie, nach Ehe, cool, verstehe ich. Aber weißt du was? Dein Herz ist wichtiger. Deine Sorgen um deinen Arbeitsplatz oder was auch immer, dein Schmerz, dein Verlangen, was nicht gestillt ist, dein Herz ist dein Leben. Das, was du in der Hand hast, ist das Allerwichtigste. Es gibt nichts Wichtigeres auf der ganzen Welt für dich als dein Herz. Wow. Und jetzt sagt Gott, meine Tochter, mein Sohn, gib mir dein Herz. Vorsicht. Aber hallo, da ist Vertrauen angesagt. Aber wenn wir es schaffen, unser Herz Gott zu geben, hinzugeben, dann kann was in uns heil werden. Es ist das Herz. Und jetzt möchte ich euch ein paar Fragen stellen. Und jetzt bitte ich uns, dass wir trotzdem jetzt versuchen, unser Herz anzuschauen, in unserer Hand zu halten mit diesen Fragen. Es sind mutige Fragen, aber ihr habt mich genauso herausgefordert. Und jetzt möchte ich euch da einfach mit reinnehmen. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist: Was hat dir dieser eine Mensch, was haben andere Menschen deinem so wertvollen Herzen eigentlich angetan, dass es an einer Stelle so beschädigt wurde? Was ist dir eigentlich angetan worden, dass es so ist, wie es ist? Was hat der eine Mensch oder was haben andere Menschen deinem Herzen angetan, dass du davon erzählen könntest, wie verletzt dein Herz an dieser Ecke ist, wie du geprägt worden bist? Was war das? Was war das für ein Mensch? Was waren das für Menschen, dass es dir schwerfällt, hier vorne stehen zu können, im Lobpreisteam mitzusingen oder wie auch immer hier zu stehen und sagen, wow, ist das ein geiles Leben? Und da ist was passiert. Etwas, was du vielleicht gar nicht, du musst es nicht sagen. Und weißt du, warum du es nicht sagen musst? Du kannst es nämlich nicht sagen. Du kannst es nicht sagen, weil der Schmerz, den ein anderer Mensch deinem Herzen vielleicht zugefügt hat, so tief war, dass du, weil du intelligent bist, dein Herz geschützt hast. Es soll nicht, nur ja nicht wieder passieren. Also hast du eine Schutzmauer um dein Herz gelegt. Du verteidigst dein wund gewordenes Herz wie dein Leben. Und deshalb kannst du es vielleicht auch gar nicht sagen. Und du musst es auch nicht sagen. Und andere Menschen wissen das nicht, was mit deinem Herzen an dieser Stelle passiert ist. Und das stimmt so nicht. Es stimmt einfach nicht. Andere Menschen spüren genau, dass an deinem Herzen an dieser Ecke was kaputt gegangen ist. Sie spüren es, weil du vielleicht so ein Stück Lebensfreude verloren hast. Sie spüren es, weil du vielleicht total aktiv geworden bist und sagst, ah, nur nicht zur Ruhe kommen, du bist voll dabei. Andere spüren es vielleicht, weil du anklagend anderen gegenüber bist. Ich weiß es doch nicht, aber all das habe ich nicht aus einem Buch abgelesen, das kenne ich. Wir sind hochintelligent, ein beschädigtes Herz zu schützen. Und wir meinen tatsächlich noch, es merkt keiner. Das wissen doch andere schon längst. Spürt man doch, mal ehrlich. Und das, was du nicht sagen musst oder sagen kannst oder was ich auch gar nicht weiß, jetzt möchte ich dir was unglaublich Tröstendes sagen. Jesus kennt dein Herz. Er weiß genau, was da drin ist. Und weil Jesus sich auf der Zeitschiene bewegen kann, nach vorne und nach hinten, kann er auch in deine Vergangenheit gehen oder was gestern oder vorhin war, und er sieht dein verwundetes Herz. Und jetzt denke ich an den kleinen Jungen, der mutig seine Vorsorge Jesus gegeben hat. Entweder direkt oder durch einen anderen, ist völlig egal. Jetzt, wenn du dein Herz, wenn du den Mut hast, Jesus zu geben, gib mir, mein Sohn, meine Tochter, mein Herz, dann wird dieses Geben zu einem Seligwerden. Und du bekommst dein Herz zurück. So wie der Junge damals auch, sind ja voll die Fische hier übrig oder was weiß ich, und Brote ohne Ende. Mussten sie ins Gefrierfach reintun, das ist ja sonst kaputt geworden. Er verwandelt dein Herz. Aber das ist meine erste Frage, was ist mit deinem Herzen eigentlich passiert? Und die nächste Frage, wenn du dein Herz anschaust, dann möchte ich dich fragen, woher kommt eigentlich die Wut? Und woher kommt eigentlich die Trauer in deinem Herzen? Eine Wut im Trauer im Herzen. Und wenn ich mein Herz anschaue, dann weiß ich, Wut und Trauer im Herzen ist nicht gleich zu entdecken. Ich entdecke es manchmal bei mir auch nicht, weil wir auch gut sind. Wir müssen unser Leben leben und müssen unser Leben planen. Wir müssen in die Arbeit. Und dann kommt der Alltag und dann wird es einfach schön zugedeckt und es macht dir irgendwo auch Sinn. Sonst würden wir alle nur frustriert irgendwo herumlaufen. Aber dann lagert sich was ab und da kommt noch die ganze Zeit dazu. Und dann unter diesen vielen Schichten brodelt in unserem Herzen etwas und dann gärt etwas. Wut oder Enttäuschung. Und wisst ihr, das hat mich erinnert, könnt ihr euch an die Fluggesellschaft Pan Am erinnern? Schon lange her. Ich glaube, die hat 91, hat die zugemacht, wurde dann von Delta Airlines übernommen. Aber was geblieben ist, ist ein Begriff, das Pan Am Lächeln. Kennt ihr das Pan Am Lächeln? Die haben damit Werbung gemacht. Also ungefähr so, wie ich jetzt. Das war ihre Werbung und die haben gesagt, wenn du zu uns in die Fluglinie gehst, wenn du dahin fliegst nach Mallorca, wo auch immer hin, wirst du von strahlend hübschen Frauen begrüßt und die lächeln dich an und du kannst denen sagen, was du willst, sie werden dich einfach nett zurücklächeln. Wow, das war so ein Deal, das musste man unterschreiben, das hieß dann Pan Am Lächeln. Ich glaube, wenn Wut sich in unserem Herzen ansammelt, ich glaube, wenn sich Wut und Trauer in deinem Herzen angesammelt hat, dann kannst du es super weglächeln. Auch in der Gemeinde, in der Familie, in der Ehe, am Arbeitsplatz. Es ist dieses Pan Am Lächeln. Kriegt man gut hin. Aber es ist was im Herzen, was gärt. Es ist etwas, was nicht gut ist. Es ist etwas, was uns kaputt macht. Und wisst ihr, was ich nie vergessen werde? Es gibt in meinem Leben Szenen, die vielleicht nur ein paar Sekunden gedauert haben, die werde ich bis zu meinem Lebensende nicht vergessen. Und ich kenne eine Situation in meinem Leben, da ging es mir richtig schlecht. Aber wisst ihr was, weil ich auch ein guter Schauspieler bin, ich habe es weggelächelt. Ja, der Pastor, ja, immer gut drauf und so. Und dann weiß ich noch, da war ich zu Hause am Tisch, ich weiß gar nicht, welche Kinder schon alle, ein Kind war mindestens da, das weiß ich. Und dann kam diese ganze Trauer, auch Wut, die kam aus mir heraus. Ich habe so eine fränkische Mentalität. Das heißt, ruhig. Schweigsam, chillig, gelassen. Und ich werde diesen Moment, diese Sekunde mein Leben lang nicht vergessen, wo meine Tochter mich anschaut, mein Gesicht sieht und den Kopf verdreht und ihr Augen etwas sehen, wo ich gedacht habe, diese Augen habe ich bei ihr noch nie gesehen. Wisst ihr, was sie zum ersten Mal bei mir gesehen hat und was sie bewundert hat, wie das siebte Weltwunder? Sie hat eine Träne in meinem Gesicht gesehen. Das hat sie vorher noch nie gesehen. Und jetzt hat sie mich angeschaut und sie so, wow, was ist denn das, mein Papa? Das habe ich ja noch nie gesehen. Da hat sich etwas Bahn gemacht, was in meinem Herzen war. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir unser Herz, dass wir es Christus hinhalten, dass wir es Gott hinhalten, dass wir auf andere Menschen hören und uns trauen, in dieses Vertrauensverhältnis reinzugehen und sagen, boah, Jesus, ich habe eine Wut, ich habe eine Motzwut in mir drinnen und ich habe eine Trauer und hier, ich möchte dir mein Herz geben, ich kann damit nicht umgehen und es macht mich kaputt, ich kann damit nicht leben, es verändert und es reibt mein Leben. Wow, und das kostet Mut. Und seitdem habe ich mir vorgenommen, ich werde mich vor Menschen und vor Gott schon mal gar nicht weder schämen und ich werde trauern, weil es in meinem Herzen ist. Und wenn es in deinem Herzen ist, dann gebe Gott dein Herz. Und habe auch Mut, dass andere in dein Herz mal hineinschauen. Das ist so der nächste Punkt. Wen lässt du in dein Herz blicken? Wenn wir, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme, hat das was mit Dispek zu tun? Wenn ich so mir Männer vorstelle, typisch Mann, und die Kommunikation zwischen Männern, ist ja hochinteressant, wenn Männer miteinander reden, also da bin ich auch voll dabei. Die haben es richtig drauf, ihr Frauen, wir haben es richtig drauf. Zum Beispiel, wenn es darum geht zu sagen, Mensch, wie geht's dir, was hast du erlebt und wie soll es weitergehen, dann ist es bei Männern so, dass wir das relativ kurz abhandeln können. Dann treffen sich zwei Männer und dann sagt der eine, und? Mehr musst du nicht sagen. Und heißt, pass mal auf, wie geht's, was beschäftigt dich, was ist noch zu machen? Und wisst ihr, wie die Antwort ist? Muss. Zwei Wörter. Aber das heißt nicht, ins Herz reinschauen zu lassen. Ins Herz reinschauen zu lassen heißt, es ist die Frage, wie geht's denn eigentlich deiner Seele? Das ist das Herz öffnen. Habe ich mich unglaublich schwer getan. Und wenn meine Frau mich gefragt hat, wie geht's? Ja, dann muss. Es geht schon irgendwie. Oh, und hat sie das irgendwann rausgekriegt und dann hat sie die Frage verändert. Oh, das war dann schon schwierig. Und hat sie gesagt, Jörg, sag mal so, ist das so am Essenstisch, ne? So, du, wie geht's eigentlich deiner Seele? Oh, da bin ich zusammengezuckt. Habe ich gelernt, wie geht's meiner Seele? Und ich habe gemerkt, es tut so gut, jemand hineinschauen zu lassen ins eigene Herz, jemand, dem ich vertraue, mein Herz hinzuhalten. Ich habe neulich mit einer Person geredet, die hat viele Fragen gehabt, hat viele Leute gefragt und kam nicht weiter und schon schlaflose Nächte. Und da habe ich gesagt, also wenn die das sagen, dann will ich dich fragen, was siehst du denn, wenn du in dein Herz hineinblickst? Sag mir, was du siehst. Dann sagte sie, dann kamen die Sätze, es war eine klare Antwort, eine ausgewogene Antwort. Manchmal ist es auch gut, Leute nicht in dein Herz schauen zu lassen. Auch das will ich euch sagen, zeige nicht jedem dein Herz. Nicht jeder kann damit umgehen. Sei vorsichtig, es ist dein Herz. Es ist das, was dich ausmacht. Wenn du jemand nicht vertraust, dann musst du nicht ihm dein Herz öffnen. Du erkennst eine vertrauenswürdige Person, wenn dieser Mensch nicht nur, wenn er dein Herz ansieht, von sich redet, sondern wenn er bei dir konsequent bleibt. Und noch etwas. Wenn ein Mensch die Gabe hat, auf Gottes Stimme zu hören. Und wenn das zusammenkommt, dem würde ich mein Herz anvertrauen. Und ich wünsche mir, dass du dein Herz jemand anvertraust, der es würdig ist, dass du mit ihm über dein Herz redest. Das ist auch so ein Stück, zeig mir dein Herz. Wem hast du das letzte Mal dein Herz geöffnet? Ich meine, richtig geöffnet. Wann war denn das? Bei wem war denn das? Gib mir, meine Tochter, mein Sohn, mein Herz. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Das tote Herz aus Stein nehme ich aus eurem Leib. Ich nehme es weg. An seiner Stelle gebe ich euch ein lebendiges Herz. Ein neues Herz. Ich wünsche mir, dass du neues Herz bekommst. Und es kann sein, dass deinem Herzen etwas fehlt. Das ist so mein letzter Punkt. Dann hat dir jemand aus deinem Herz etwas geklaut. Und ich glaube, das ist wirklich der Satan. Der Satan, heißt es in der Bibel, das ist ein Dieb, der kommt, um zu stehlen. Und ein richtig guter Dieb. Der kommt dann, wenn man es nicht weiß, und der nimmt auch das, was, der klaut einfach. Und weißt du, wenn du als Christ lebst, aber wenn du sagst, wenn ich tief in mein Herzen reingucke, habe ich eigentlich jetzt keine große Lust, in die Gemeinde zu gehen, geschweige denn mitzuarbeiten. Oder ich sage es mal so in unserem Sprachgebrauch, ich habe auch nicht groß jetzt Freude, meine Schwester oder meinen Bruder zu sehen. Dann kann es sein, dass du bestohlen wurdest, dass dein Herz bestohlen wurdest. Und dann hat jemand das Wichtigste aus deinem Herz gestohlen und das ist deine Vision. Nimm einem Christen seine Vision aus seinem Herzen und er bekommt glanzlose Augen. Sein Leben ist ohne Biss. Er ist brav geworden. Ich habe das ein paar Mal erlebt, dass mir meine Vision geklaut wurde. Ich lasse das nie mehr zu. Ich lasse nicht mehr zu, dass irgendjemand mir meine Vision aus meinem Herz nimmt. Und das möchte ich dir auch sagen. Ich weiß, was das leidvoll mit einem macht. Es macht dich brav. Hey, und keiner hat doch Bock, brav zu sein, oder? Ich habe keinen Bock, brav zu sein. Hey, ich will die Welt verändern. Ich will Eggental verändern. Mittelfranken. Yeah. Und ich bin hier, weil ich sage, ich möchte Menschen verändern. Aber wenn du sagst, ich weiß auch nicht, das kann man so und so sehen. Hey, ehrlich, dann hat jemand aus deinem Herzen etwas geklaut. Du bist beklaut worden. Und vielleicht weißt du das gar nicht. Wow, lass dich nicht beklauen. Gib Jesus dein Herz, so wie der Junge das gegeben hat, was ihm wichtig war. Und Jesus hat was draus gemacht. Wie kannst du Jesus dein Herz geben? Ich hab Bibelverse dabei. Wenn du willst, dann würde ich dir nachher noch einen Bibelvers zusprechen. Ich könnte dich segnen. Du könntest einfach noch sitzen bleiben, wenn hier vielleicht umgebaut wird, keine Ahnung. Du kannst mit Gott reden. Du kannst hier ans Kreuz gehen, du kannst vom Kreuz niederknien, du kannst beten. Und wenn ich darüber nachdenke, kannst du eigentlich machen, was du willst. Aber wir sollten es heute echt angehen. Wir sollten heute unser Herz reparieren lassen. Leute, ey, kein Bock, heimzugehen und sagen, oh, war ein netter Gottesdienst, war ganz cool, wir wären alles da. Boah, es waren so und so viel da. Ey, interessiert nicht. Weißt du, was interessiert? Das ist dein Herz. Und deshalb habe ich das Lied angesprochen, dass Jesus uns berührt. Ich bete, dass dein Herz berührt wird. Herr Jesus, das bitten wir dich, dass du unser Herz berührst, dass du in unser Herz hineinkommst und dass du es heilst und dass wir Mut haben, unser Herz dir zu geben. Amen.